Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Die Rechtsanwältin Nalle Osman ist uns in dieser Stunde zugeschaltet aus Frankfurt am Main. Sie hat sich auf Familien- und Ausländerrecht spezialisiert und sie arbeitet seit 15 Jahren in eigener Kanzlei in Rüsselsheim. Dort ist sie vor 42 Jahren geboren worden als Tochter syrischer Einwanderer. Und obwohl sie dort in Syrien nie selbst gelebt hat, schlägt ihr Herz für die Menschen, die seit fast 10 Jahren unter dem brutalen Bürgerkrieg leiden. Frau Osman, herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, schönen guten Morgen, hallo.
Wann haben Sie zuletzt mit jemandem in Syrien telefoniert oder gechattet?
Heute Morgen mit meiner zukünftigen Schwiegermutter, die in Aleppo lebt.
Was hat sie Ihnen erzählt?
Ja, die Situation ist natürlich sehr bedrückend, vor allem jetzt auch gerade in Bezug auf Corona. Es gibt keine medizinische Versorgung. Die Menschen haben kaum Strom, kein Wasser. Also sehr, sehr schwer, die Überlebenssituation dort.
Wie können Sie helfen in so einem Telefonat? Einfach durchs Zuhören oder kommen da ganz konkrete Wünsche, Fragen, Bitten?
Tatsächlich versuchen wir und alle anderen, die noch Familienmitglieder in Syrien haben, ihnen Mut zuzusprechen, aber auch die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, sie legal nach Deutschland zu holen, auf irgendeine Art und Weise. Also wir versuchen das, wenn wir wissen, es gibt sonst keine andere Möglichkeit, sie in ferner Zukunft zu sehen.
Nalle Osman engagiert sich im Verband deutsch-syrischer Hilfsvereine von Deutschland aus für die Menschen, die dem Assad-Regime in Syrien trotzen, muss man ja sagen. Und sie vertritt als Anwältin Geflüchtete aus Krisengebieten. Viel Gesprächsstoff für die kommende Stunde. Nalle Osman hat schon mit 8 Jahren gewusst, dass sie Jura studieren will. Frau Osman, als ich das gelesen habe, konnte ich das irgendwie nicht glauben. Was für eine Vorstellung hatten Sie von Jura und Juristen? Wie sind Sie im Grundschulalter darauf gekommen?
Ja, also zum einen hatte ich, glaube ich, die Serie Matlock gesehen, so kurz. Und es hat mich fasziniert, wie er sich für unterdrückte Menschen einsetzt. Und als ich dann gesehen habe im Sommer, dass mein Vater nicht mit nach Syrien kann und auch Tränen in den Augen hatte, habe ich mich damit auseinandergesetzt. Ja, wir waren in Syrien. Ich habe immer wieder gefragt, warum darf er nicht mit? Warum sind so viele von meinen Cousins nicht da? Und deswegen habe ich mir dann so die Vorstellung ausgemalt, ich werde Rechtsanwältin und verteidige die Unterdrückten.
Also das waren die Jahre Ihrer Kindheit, in denen Sie mit einem Teil der Familie immer noch von Deutschland aus nach Syrien reisen konnten, aber der Vater nicht.
Richtig, genau. Meine Mutter ist dann mit uns Kindern nach Syrien geflogen über die 6 Wochen in den Sommerferien. Und wir haben natürlich unsere Onkels besucht. Ich habe 3 Cousins, die 81 verhaftet worden sind und von denen jede Spur gefehlt hat. Und dann bekommt man das als Kind natürlich mit, wie der Vater dann mit meiner Mutter spricht und sagt, ja, wir hoffen darauf, wir waren in dem Gefängnis, wir haben dem Offizier Geld geschenkt, damit er uns irgendwie Informationen gibt. Und das hat mich sehr, sehr beschäftigt.
Und warum konnte Ihr Vater nicht mitreisen? Was wäre passiert?
Ja, als der Putsch war von Assad Senior, haben viele junge Männer und Frauen in Deutschland friedlich demonstriert gegen diesen Putsch. Und daraufhin wurden ihre Namen auf eine sogenannte schwarze Liste gesetzt. Das heißt, alle, die nach Syrien einreisen und auf dieser Liste stehen, würden dann unmittelbar bei der Einreise verhaftet, möglicherweise gefoltert oder auch getötet. Und mein Vater war dann zu diesem Zeitpunkt in Syrien im Urlaub. Und wir hatten Verwandte, die beim syrischen Regime angestellt waren, die ihm dann gesagt haben, pack deine Sachen und verschwinde.
Jetzt sind wir schon mittendrin in Ihrer Familiengeschichte und ich gehe noch mal einen Schritt zurück zu dem Anfang unseres Gesprächs, wo ich Sie gefragt habe, wie Sie mit 8 darauf gekommen sind, Jura zu studieren. Wie hat Ihr Umfeld damals darauf reagiert, also zum Beispiel Lehrerinnen, Lehrer?
Ja, also in der Grundschulzeit oder auch so bis zur 11. Klasse war das eigentlich nie ein Thema. Ich hatte dann Politik auch als Leistungsfach und wir hatten dann das Grundgesetz. Ich habe die beste Arbeit damals geschrieben und dann der Lehrerin geäußert, dass ich Rechtsanwältin werden möchte. Daraufhin hat sie dann gemeint, das ist viel zu schwer für dich, Nala. Mach lieber eine Ausbildung. Meine Tochter studiert Jura und das wäre für dich kaum machbar. Und das hat mir dann wieder gezeigt, hier, also ich werde Jura studieren und werde es dir zeigen.
Ist das eine Erfahrung, die Sie oft gemacht haben, unterschätzt zu werden?
Ja, selbstverständlich. Also auch in der ganzen Schullaufbahn musste man sich immer doppelt beweisen, um zu zeigen, ich kann genauso viel wie meine Mitschüler und Mitschülerinnen. Und diese Erfahrung machen auch meine Kinder mittlerweile.
Immer noch?
Immer noch, ja.
Dritte Generation, die sind 11 bis 18.
Ja, also meine älteste Tochter, die 18-Jährige, sie trägt kein Kopftuch. Das heißt, bei ihr ist es nicht so ausgeprägt wie bei meiner 14-jährigen Tochter, bei der Fatima. Die sagt schon, dass sie das Gefühl hat, anders beurteilt zu werden, wie ihre Mitschülerinnen, die eben kein Tuch tragen.
Sie selbst tragen Kopftuch. Wer hat Sie denn darin unterstützt?
Ja, das war auch eine sehr positive Erfahrung. In der 7. Klasse habe ich mich freiwillig dazu entschlossen, das Kopftuch zu tragen. Und dann hat meine Lehrerin mir gesagt, ja, Nala, geh mal die Kreide holen für die Tafel. Und dann bin ich raus. Und dann hat sie mit den Mitschülerinnen und Mitschülern darüber gesprochen, dass das meine persönliche Entscheidung ist und dass das zu respektieren sei. Und dann bin ich zurückgekommen und alle waren super freundlich. Und ich habe mich dann schon gewundert, aber das hat mir wirklich sehr geholfen.
Was war denn bei Ihnen passiert, dass Sie das mit 12 plötzlich wollten?
Ich war in einer Mädchenfreizeit, also auch für muslimische Jugendliche. Und dann haben wir uns alle entschlossen, also wir waren zu 10. Wir haben gesagt, wir möchten gern Kopftuch tragen, weil wir beten ja und fasten und wir wollen das auch erkenntlich machen. Und dann bin ich nach Hause, habe das meinen Eltern mitgeteilt. Die waren am Anfang skeptisch, weil ich noch so jung war, aber sie haben mich natürlich unterstützt. Und dann habe ich es durchgezogen, als einzige von diesen 10 übrigens.
Sie waren dann auch eine der wenigen Jurastudentinnen, die mit Kopftuch in die Frankfurter Uni gegangen sind. War das da ein Handicap?
Nein, eigentlich nicht. Also die Klausuren wurden ja dann auch mal mit Nummern geschrieben. Also man konnte jetzt nicht unbedingt feststellen, ob ich ein Kopftuch trage oder nicht, auch bei den Hausarbeiten. Also es war nie ein Thema. Außer dann in der Referendariatszeit, da war ich dann in der ersten Station bei einem Zivilrichter. Und da war ich auch die Erste dann in Frankfurt mit dem Kopftuch als Referendarin. Er hat mich tatsächlich unsichtbar behandelt, sage ich immer. Also so, als ob ich kein Kopftuch tragen würde. Ich hatte am Anfang sehr große Angst und er hat mir die Angst komplett genommen. Er hat mich genauso behandelt wie meinen Kollegen. Und das hat mich dann hat mir wirklich sehr viel Kraft gegeben. In meiner zweiten Station dann, ich wollte damals promovieren im Jugendstrafrecht, hat mir dann der Richter gesagt, ich muss mein Kopftuch absetzen bei der Verhandlung, bei der mündlichen Verhandlung wegen der Neutralitätspflicht. Und da war ich natürlich total traurig, weil er dann auch gesagt hat, er hätte sich schon abgesichert, das Oberlandesgericht teilt seine Meinung, dass man mit Kopftuch nicht neutral sein könne. Und dann habe ich mich auf die Zuschauerbank gesetzt und wusste nicht, soll ich das jetzt tatsächlich gerichtlich durchstreiten? Oder soll ich einfach nur den Richter wechseln oder woanders hingehen, damit ich diesen Weg auch anderen Kolleginnen mit Kopftuch nicht blockiere? Mhm. Ja, und dann bin ich zur Staatsanwältin nach Frankfurt gewechselt. Das war auch die erste Frau in Frankfurt. Also das war so ihr letztes Jahr vor der Rente. Und die hat mich dann auch sehr bekräftigt und gesagt, dass man das als Frau sowieso schwer hatte damals und jetzt auch mit Kopftuch. Und sie hat mir sehr, sehr viel Mut zugesprochen und mich wirklich gut ausgebildet. Und dann war ich trotzdem immer wieder bei diesem Jugendstrafrichter oben auf der Bank. Und das hat mich dann auch, ja, erfreut.
Aber Sie sind dann eben nicht Richterin geworden.
Nein, Richterin nicht. Ich habe von Anfang an mir selbst auch wahrheitsgetreu gesagt, Staatsanwältin, Richterin, das kannst du vergessen in Deutschland mit Kopftuch. Deswegen habe ich den Anwaltsberuf ausgesucht. Ich bin selbstständig. Ich bin auch Organ der Rechtspflege, aber kann selbst entscheiden, wie und wann und was ich trage.
Seit 15 Jahren führen Sie eine Kanzlei in Rüsselsheim mit den Schwerpunkten Familienrecht und Asylrecht. Wer sind Ihre Mandantinnen, Ihre Mandanten? Was für Menschen suchen Ihre Unterstützung?
Vor 2011 war das wirklich kunterbunt. Alle Nationen, es waren verschiedene Rechtsgebiete, vor allem aber Familienrecht und Ausländerrecht. seit 2011 hauptsächlich Migrationsrecht, das bedeutet Asylrecht und Aufenthaltsrecht. Zu 90% sind das Syrer und Syrerinnen, aber auch Iraker, einige Afghanen, natürlich auch andere Nationalitäten, aber hauptsächlich arabischsprachige Mandanten, die dann direkt mit mir kommunizieren können und sehen, dass ich da auch meinen Schwerpunkt habe und ihnen weiterhelfen kann.
Wie gut ist Ihr Arabisch in Rüsselsheim aufgewachsen?
Ja, mittlerweile gut. Also ich spreche sehr gut Arabisch, schreibe und lese auch dank der Arabischschule, die wir dann besucht haben als Kinder. Aber selbstverständlich spreche ich in einem deutschen Akzent.
Nahle Osman ist Rechtsanwältin in Rüsselsheim, zugleich aber auch eine Aktivistin. Sie engagiert sich im Verband deutsch-syrischer Hilfsvereine. Inwiefern verstehen Sie Ihre Arbeit, Frau Osman, als Anwältin auch als politische Arbeit?
Ja, 2011, Sie müssen sich das so vorstellen, meine Verwandten rufen uns an oder teilen uns mit, dass der Nachbar verhaftet wurde und hier das Haus in Brand gesetzt wurde und so weiter. Und wir haben natürlich, oder ich habe versucht, irgendwie zu helfen. Wir haben erst einmal, also die aktiven Leute, die jetzt auch in diesem Verein aktiv sind, versucht, diese Informationen auf Deutsch zu übersetzen, auf Facebook oder auf Twitter dann zu veröffentlichen, dem Fernsehen hier in Deutschland, ARD und ZDF, mitzuteilen, was gerade in Syrien passiert. Wir haben auch Demonstrationen organisiert und versucht einfach, auf dieses Unrecht aufmerksam zu machen. 2012 wurde es dann leider zu einer humanitären Katastrophe. Das heißt, wir hatten immer mehr Flüchtlinge, immer mehr Menschen, die in Not geraten sind, immer mehr Menschen, die obdachlos wurden oder ihren Haupternährer, den Vater zum Beispiel, verloren haben. Und dann haben wir uns sofort in Vereinen organisiert, Vereine in Deutschland gegründet. Da habe ich dann Satzungen geschrieben. Wir haben versucht, Krankenwagen mit Medikamenten nach Syrien zu bringen. Dann habe ich mich um die Zollvoraussetzungen, Modalitäten gekümmert. Also es war nicht sehr einfach immer. Mittlerweile haben wir dann so einen Dachverband gegründet, der diese ganzen Vereine versucht zu sammeln, damit wir nicht alle diese negativen Erfahrungen gleichzeitig machen, sondern voneinander lernen und profitieren. Und da versuche ich als Frau, als Juristin, als Deutsch-Syrerin mich zu engagieren. Und auch was jetzt gerade die Migrationsfragen angeht. Wir haben ja fast 1 Million Syrer in Deutschland. Und die Erfahrungen, die wir gemacht haben, ihnen auch zu vermitteln, damit da Unterstützung erfolgt.
Fast 1 Million, sagen Sie, Syrerinnen und Syrer. Das ist ja eine der größten eingewanderten Communities in Deutschland, wobei Community vielleicht der falsche Begriff ist. Das ist ja keine homogene Gruppe. Zeigt sich die Spaltung der syrischen Gesellschaft auch im Exil?
Also die Syrerinnen und Syrer waren nie homogen. Also wir haben immer verschiedene Ethnien gehabt, Christen, Drusen, Aleviten, Atheisten. Und das ist genauso wie auch bei meinen Mandanten hier in Deutschland der Fall. Aber die Hauptursache der Flucht ist das syrische Regime. Und diese Menschen, ja, hauptsächlich sind auch hier in Deutschland, was das syrische Regime angeht, einer Meinung. Selbstverständlich haben wir auch Menschen, die nur aufgrund der Wirtschaft hierher geflohen sind und möglicherweise auch noch Assad getreu sind. Und das sieht man dann zum Beispiel auf Facebook in den Foren, dass die einen Assad immer noch hochhalten und unterstützen, aber die anderen dann natürlich aufgrund der ganzen Verluste, aufgrund des ganzen Kriegsverbrechens sehr darunter leiden. Und da sieht man dann in der Kommunikation auch, dass man sich da anfeindet.
Also das heißt, ja. Sie kennen auch Geschichten von Menschen, die sich in Syrien Feind waren und hier in Deutschland aufeinandertreffen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja auch ein Verfahren beim Oberlandesgericht in Koblenz anhängig, rechtshängig mittlerweile. Der Direktor der Abteilung El-Khatib in Damaskus, also eines Geheimdienstgefängnisses, hat in Deutschland Asyl beantragt und Opfer sind ihm in Berlin begegnet. Daraufhin wurde zum Glück mittlerweile durch die ganzen Zeugenaussagen, die man zusammenbringen konnte, durch die Generalbundesanwaltschaft Anklage erhoben im Oberlandesgericht Koblenz. Und dieser Mensch ist jetzt auf der Anklagebank. Auch wenn jetzt jemand, wie dieser Angeklagte sagt, ich habe mich davon distanziert, ich bin desertiert und geflohen. Das ist natürlich super, dass er das nicht mehr macht, aber für die Taten, für die er verantwortlich ist, muss er natürlich auch zur Rechenschaft gezogen werden.
Heißt das, Sie würden als Anwältin aber generell nur die Opferseite vertreten?
Ja, deswegen habe ich auch von Anfang an in meiner Karriere als Rechtsanwältin zum Beispiel kein Strafrecht.
Ist schon vorgekommen, dass Sie jemanden aus diesen politischen Gründen abgelehnt haben?
Ja, natürlich. Also ich habe selbstverständlich, es gibt ja auch Kriegsverbrecher auf der anderen Seite, also Menschen, die bei der Opposition möglicherweise Kriegsverbrechen begangen haben, und diese würde ich auch nicht unterstützen.
Mhm. Sie beschäftigen sich viel auch mit der Situation der syrischen Kriegsflüchtlinge eben in Deutschland, sowohl in Syrien, aber eben auch hier in Deutschland. Für welche rechtlichen Verbesserungen treten Sie da vor allem ein? Was ist da noch zu tun?
Die Syrerinnen und Syrer, die in Deutschland sind, hoffen natürlich auf Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit, Chancengleichheit. Und wir haben in der Rechtsprechung mittlerweile ganz unterschiedliche Urteile, zum Beispiel was die Flüchtlingseigenschaft angeht. Das bedeutet, wenn jemand als Syrer oder Syrerin in Deutschland Asyl beantragt hat, hat er bis 2016 die Flüchtlingseigenschaft erhalten. Seit 2016 ist diese Praxis leider in ganz Deutschland ganz unterschiedlich gehandhabt worden. Viele Aktivisten haben nur noch diesen subsidiären Schutz erhalten. Und das bedeutet, sie müssen viel mehr tun, um sich hier niederzulassen. Und ein ganz gravierender Punkt ist, dass der Familiennachzug ausgesetzt worden ist. Das heißt, wenn jemand hierher gekommen ist, alleine ohne Frau und Kinder, weil die Flucht zu gefährlich war, musste oder muss immer noch 3, 4, 5 Jahre darauf warten, dass sie kommen können. Ein zweiter wichtiger Punkt oder Unterschied ist, dass diese Menschen gezwungen werden, zur syrischen Botschaft zu gehen, um einen Reisepass zu beantragen. Diese Menschen sind geflohen, weil sie Oppositionelle sind oder gegen die syrische Regierung. Und nun werden sie gezwungen, zur syrischen Botschaft zu gehen, nach Berlin und 400 Euro für einen Reisepass zu bezahlen, damit sie hier ihren Aufenthalt bekommen.
Der Vater der Rechtsanwältin Nahala Osman stammt aus dem syrischen Aleppo. Er ist in den 1960er Jahren, haben wir schon gehört, nach Deutschland gekommen, um Maschinenbau zu studieren, hat dann aber bei Opel einen Job als Maschinenschlosser bekommen und ist sein gesamtes Berufsleben ein Opelianer geblieben. Auch die Mutter von Nahala Osman stammt aus Aleppo, aus einer Familie, in der es auch Juristen gab. Frau Osman, wie haben Ihre Eltern sich kennengelernt?
Das war ganz traditionell. Also mein Vater war ja mit 18 in Deutschland, und nachdem er seine Ausbildung hier absolviert hat, wollte er dann und gearbeitet hat heiraten, und daraufhin ist er dann nach Syrien zurück, und ganz traditionell wurde ihm meine Mutter vorgeschlagen und dann hat's gefunkt.
Also eigentlich eine arrangierte Ehe.
Richtig, eine arrangierte Ehe. Aber ja, also die sind jetzt 60 Jahre mittlerweile glücklich verheiratet. Und
wer hat denn dieses Arrangement aus welchen Gründen eingetütet?
Tatsächlich war das eine Nachbarin hier in Rüsselsheim, also auch eine Syrerin, die ihm gesagt hat, du bist so ein guter Mann, du solltest eine gute Frau heiraten. Und daraufhin hat sie ihn dann die Familie meiner Mutter empfohlen.
Und tatsächlich haben die beiden sich verliebt?
Genau, die haben sich verliebt. Meine Mama kam dann ein Jahr später auch nach Deutschland.
War ja noch ganz jung,
ne? Hat dann Deutsch gelernt. Ja, mit 17.
Mhm.
Mit 17 kam sie dann nach Deutschland. Damals war das noch nicht so, dass man erwachsen sein muss für den Familiennachzug. Hat dann hier Deutsch gelernt und ihren Führerschein gemacht.
Und drei Mädchen und drei Jungen bekommen. Genau, drei Mädchen und drei Jungen. An welcher Stelle stehen Sie?
Ich bin in der Mitte. Nummer drei.
Die Nummer drei. Wie sind Sie aufgewachsen in Rüsselsheim?
Ja, also bis zu meinem 6. Lebensjahr waren wir in einer 2,5-Zimmer-Wohnung. Wir waren damals zu 6. Und dann haben wir eine größere Wohnung mit 8 Zimmern gefunden und haben dann dort bis zu meinem Auszug gelebt. Also ich hatte eine sehr, sehr glückliche Kindheit. Wir sind sehr viel gereist. Also mein Vater hat wirklich immer auch Wochenendschichten gemacht in Opel, damit er uns einen guten Urlaub finanzieren konnte. Er hat alleine gearbeitet, meine Mutter war Hausfrau, aber sie hat auch ehrenamtlich dann Arabisch unterrichtet, in Kelsterbach, in Wiesbaden, in Rüsselsheim, Frauen, die Analphabeten waren, hat sie dann Lesen und Schreiben beigebracht. Und das macht sie immer noch heute.
Und ihre 6 Kinder anscheinend auch bildungsmäßig auf einen guten Weg gebracht.
Ja, wir haben alle studiert. Wir mussten alle Abitur machen. Also da gab es auch nichts zu diskutieren. Und studieren mussten wir auch. Meine Mutter hätte natürlich am liebsten, wie alle Syrer, dass alle 6 Kinder Medizin studieren. Das ist so ein Wunsch eines syrischen Elternteils, immer der Mutter oder des Vaters. Und ich habe dann gesagt, nee, ich möchte Jura studieren, wie mein Opa auch. Und dann hat es auch funktioniert.
Gab es Dinge, die Sie im Gegensatz zu Ihren Mitschülerinnen nicht durften?
Also meine Eltern haben uns tatsächlich so erzogen, dass wir selbst entscheiden konnten, ob wir zum Beispiel im Schwimmunterricht mitmachen oder ob wir auf Klassenfahrt fahren oder ob wir am Sportunterricht mitmachen oder nicht. Und ich habe das immer für mich entschieden. Ich habe immer Sport mitgemacht. Also einmal durfte ich nicht von einer Lehrerin aus. Und dann habe ich mich aber so lange dagegen gestellt, bis ich dann Sport machen durfte. Wir waren auch alle im Verein. Also ich habe über 5 Jahre Basketball gespielt. Ich habe das selbst immer entschieden. Geschwommen bin ich auch. Aber leider gab es zu meiner Zeit keine Burkinis. Das heißt, ab der 7. Klasse, wo ich mich dann auch bedeckt habe, habe ich selbst entschieden, dass ich nicht mehr mitschwimme. Und Klassenfahrten, das konnten wir auch selbst entscheiden. In der Grundschule war ich dabei, aber dann in der Oberstufe nicht mehr.
Wie wird der Islam in der Familie gelebt?
Ja, meine Eltern haben immer darauf Wert gelegt, dass wir unsere Religion verstehen. Also wir haben nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass wir Traditionen ausgesetzt sind. Also meine Brüder durften genauso spät oder genauso früh, mussten sie nach Hause wie ich auch. Haushalt etc., das haben wir uns immer alle geteilt. Also ich hatte nie das Gefühl, dass mein Bruder jetzt mehr darf wie ich. Er hat uns immer zu deutschsprachigen Veranstaltungen gebracht mit dem Schwerpunkt Islam, damit wir das auch verstehen auf Deutsch. Und das hat mir sehr viel geholfen, auch meine Religion lieben zu lernen und selbst zu entscheiden.
Hatten Ihre Eltern ursprünglich vor, nach Syrien zurückzukehren?
Ja, mein Vater wollte eigentlich nach der Ausbildung zurück nach Syrien. Und dann hat er einige Jahre hier gearbeitet. Und dann kam das Verbot, das Einreiseverbot. Dann hat er immer darauf gehofft, dass wenn das Regime fällt, er wieder zurück kann. Als er dann die Rente erhalten hat, haben wir mehrfach die syrische Botschaft angeschrieben und einen Antrag gestellt, dass seine Akte auf jeden Fall wieder geöffnet wird und er nach Syrien darf, weil er hat ja nie irgendwie Unrecht getan irgendjemandem. Aber es hat nicht funktioniert. Also ich bin selbst sogar 2009 mit meinem Bruder und meinem Cousin nach Damaskus gereist zum Ministerium, um zu schauen, können wir irgendetwas machen? Kann man irgendwie diese Akte schließen, dass er wieder einreisen darf? Aber immer wieder haben wir nur die Information erhalten, er muss nach Syrien und dann wird weitergesehen. Das bedeutet natürlich, dass er dann in Haft kommt. Und deswegen haben wir das nicht in Erwägung gezogen. Und dann ist natürlich der Traum geplatzt. Also meine Mutter hat immer ganz viel Geld gespart und versucht dann uns eine schöne Wohnung in Aleppo zu kaufen. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann wurden die Möbel gekauft. Und immer wieder hat sie dann gesagt, ja, wenn Papa und ich dann später hier sind, dann kommt ihr uns besuchen. Und ja, leider ist daraus nichts geworden.
Wann waren Sie zuletzt dort?
Also offiziell 2010 und dann inoffiziell 2013 haben wir von der Katholischen Hochschule in Aachen sehr viel medizinisches Material erhalten, unter anderem auch so OP-Material für die Krankenhäuser in den sogenannten befreiten Gebieten von Aleppo und Idlib. Und dann haben wir auch ganz viel Geld bekommen. Also wir, damit meine ich jetzt unseren Verein. Und dann ist mein Vater und ich, wir sind dann an die syrisch-türkische Grenze 2013 im Februar gereist, um dort diese Sachen, das Material, die Medizin und auch Lebensmittel, die wir gekauft haben, einer Organisation aus Aleppo zu übergeben. Und dann haben die uns gesagt, ja, es ist jetzt gerade ganz ruhig, also ganz wenig Bombardierungen erfolgen am Tag. Kommt doch mit rein, wir fahren euch morgens hin und fahren euch am Abend wieder zurück aus Aleppo. Und dann hatte mein Vater natürlich erstmal wegen mir Angst, aber dann konnte ich ihn überreden und habe dann wirklich es gewagt, 2013 dann nach Aleppo reinzufahren. Wir waren dann fast eine Woche dort und das Regime war nicht an diesem Ort, das heißt, es wurde komplett befreit. Und deswegen waren wir eigentlich in Sicherheit, was die syrische Regierung angeht. Aber es gab täglich Fassbomben und das ganze Elend hatten wir dann wirklich dort live miterlebt, 2013. Ja.
Ich würde den Blick gern nochmal weiten auf die syrische Tragödie. Anfangs sprach man von der Facebook-Revolution, hat die Ereignisse in Ägypten verfolgt, dann die Revolution in Syrien. In Deutschland wurde das Aktionsbündnis Freies Syrien gegründet. Die Aktivisten und Unterstützerinnen haben Medikamente und medizinisches Material nach Syrien gebracht, auch Lebensmittel. Das hat uns Nahala Osman, die Rechtsanwältin aus Rüsselsheim, gerade schon auch ein bisschen beschrieben. Viele haben von hier aus, von Deutschland aus, die sogenannte Freie Syrische Armee unterstützt. Aber das sind ja eben auch bewaffnete Gruppierungen, Frau Osman. Wie steht es um Ihren Pazifismus?
Ja, also 2013 haben sich viele Syrer und Syrerinnen bewaffnet, weil sie nicht mehr mit ansehen konnten, wie Demonstranten, friedliche Demonstranten, umgebracht worden sind. 2013 habe ich diese Personen von der Freien Syrischen Armee auch in Aleppo kennenlernen können. Die haben uns beschützt eigentlich. Das war die Tawhid-Brigade. Und da waren Muslime und Christen dabei, da waren Kurden und Araber dabei. Da war einer dabei, der die größte Marke von Bier in Aleppo vertrieben hat. Also es waren keine Radikalen oder die haben mich als Frau respektiert. Und ich war dann mit 30 Männern unterwegs, das war überhaupt kein Problem. Selbstverständlich hat sich das alles leider geändert. Viele sind radikal geworden. Es gibt viele Gruppierungen, die ich natürlich nicht unterstützt habe und auch nicht unterstütze. Die Freie Syrische Armee, so gibt es nicht mehr. Die Menschen haben versucht zu überleben, aber dadurch, dass keine finanzielle Unterstützung erfolgt ist, dadurch, dass die Angriffe immer stärker geworden sind, auch von Russland und Iran unterstützt, sind diese Menschen jetzt nur noch Geflohene oder Geflüchtete in der Türkei oder in Idlib. Diese Menschen unterstütze ich selbstverständlich humanitär, aber militärisch kann man da gar nichts mehr unterstützen, leider.
An welchem Punkt ist Ihre Hoffnung in Hoffnungslosigkeit umgeschlagen? Was war Ihr persönlicher Tiefpunkt in dieser ganzen Zeit?
Ja, 2013 habe ich ja viele junge Menschen kennenlernen dürfen in Aleppo und die haben mich sehr, sehr begeistert, wirklich. Die haben für nichts ihr ganzes Leben geopfert, um die Kinder zu unterstützen. Einer davon hat die Kinder zu einem Theater gefahren, das dort auch zur Hälfte bombardiert war und versucht mit seinen Freunden Theaterstücke aufzuführen, nur um ein kurzes Lächeln auf den Gesichtern der Kinder zu sehen. Und 2016, als dann Aleppo gefallen ist, wurde er auch umgebracht. Er war 26, ein Ingenieur eigentlich. Und das hat mich wirklich sehr mitgenommen. Also die ganzen Menschen, die wir kennenlernen durften, die sind alle entweder getötet oder vertrieben worden. Und die Stadt ist gefallen, obwohl sie eigentlich befreit war, nur weil keiner von außen geholfen hat. Die ganze Welt hat zugesehen. Wir Aktivisten, Oppositionelle wollten eine Flugverbotszone, damit zumindest die Zivilgesellschaft geschützt bleibt. Auch das wurde nicht durchgeführt. Alle Krankenhäuser, die wir unterstützt haben, Schulen, die zum Beispiel ich auch mit Herrn Neudeck, der jetzt auch leider verstorben ist, in Idlib, wo wir da versucht haben zu unterstützen, aufzubauen, die wurden alle weggebombt. Und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, egal was du tust, es hört dir keiner zu, es macht keiner etwas. Und das hat mich sehr mitgenommen. Also man hat keine Lust mehr gehabt, irgendwas zu essen, irgendwas zu machen. Ich habe auch dann aufgehört, Nachrichten zu schauen. Es hat mich sehr mitgenommen. Dann habe ich aber gemerkt, dass auch meine Kinder dann darunter leiden und dann versucht, auch durch den Dachverband zumindest den Teil, den ich tun kann, weiterzuführen und zu hoffen, dass sich das irgendwann legt.
Ja. Aber anscheinend war das ja wirklich auch eine persönliche Krise für Sie. Also Sie als diejenige, die immer geholfen haben, brauchten am Ende irgendwann auch Selbsthilfe.
Ja, auf jeden Fall. Also nachdem ich aus Aleppo zurückkam, also zum Beispiel jetzt Silvester oder so, kann ich jetzt auch gar nicht mehr hören, muss ich ehrlich sagen. Das Ganze, das nimmt mich auch schon mit, weil ich dann immer wieder an diese Bilder in Aleppo denke. Aber wenn ich jetzt...
Sie meinen jetzt Knaller, da, oder?
Knaller, genau, genau. Also es war, die ganze Nacht wurde ja bombardiert. Und das bleibt natürlich nicht unberührt dann. Aber auch diese Hilflosigkeit, dass die Menschen einfach sterben, verhungern, das hat mich sehr mitgenommen. Ich konnte auch nichts mehr übersetzen, keine Videos mehr anschauen von den bombardierten Krankenhäusern oder den Menschen, die dann im Keller ausharrten, 2-3 Tage, die nichts zu essen hatten. Wenn wir uns die Menschen in Ruta angeguckt haben, im Vorort von Damaskus, die belagert worden sind, jahrelang in Homs auch, das, ja, ich habe dann über 10 Kilo abgenommen und das hat mich schon sehr mitgenommen.
Und wie verfolgen Sie das, was mit den Geflüchteten passiert oder auch nicht passiert, die jetzt in Griechenland festsitzen? Darunter sind ja auch noch immer sehr viele Menschen aus Syrien.
Ja, selbstverständlich. Also ich bin im sehr engen Kontakt mit Herrn Professor Trabert aus Mainz. Ich habe vorgestern mit ihm gesprochen und ich habe ihm auch immer, also ich biete natürlich den Menschen auch meine Hilfe an. Es gibt sehr viele Aktivisten dort, wenn die sehen, da ist ein Fall, Familiennachzug nach Deutschland und es hängt seit Monaten, dann kontaktieren die mich, ich mache das ehrenamtlich, ich helfe dann, soweit ich kann. Versuche natürlich auch immer wieder einen Appell dann an die Regierung zu schicken mit unserem Dachverband, dass wir sagen, wir sind sogar bereit, Kinder unentgeltlich aufzunehmen, wenn die Unterstützung brauchen hier in Deutschland. Also wir können auf jeden Fall mehr tun als das, was gerade passiert. Wir haben sehr, sehr viele Mitglieder, die sagen, wir können noch Menschen aufnehmen. Und es ist eine Katastrophe, dass bei uns in Europa solche Lager existieren. Also gerade wenn wir uns anschauen, Corona, man soll einen Abstand einhalten, Mundschutz, Hygiene, die Menschen haben nicht mal Seife. Und dann, dann denke ich mir, da muss auf jeden Fall etwas passieren.
Und welche Signale bekommen Sie aus der Politik ganz aktuell?
Ja, ganz aktuell ist natürlich super, dass endlich das Dublin-Verfahren aufgehoben, geändert werden soll, weil dieses Verfahren ungerecht ist und die Menschen jahrelang verfolgt und belastet. Das bedeutet, die Menschen, die zuerst natürlich nach Italien oder Griechenland ankommen, müssten nach dem Dublin-Verfahren dort ihr Asylverfahren betreiben. Wir wissen, dass die Voraussetzungen dort für ein faires Verfahren nicht vorliegen. Und das wäre natürlich ein sehr, sehr großer Erfolg, wenn wir dieses Dublin-Verfahren abschaffen und eine andere Regelung finden.
Aber Sie sind da guter Hoffnung.
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe. Also es muss eine Lösung geben, weil natürlich Deutschland nicht alleine diese Menschen aufnehmen kann und soll. Jeder, der von Europa profitiert, soll auch natürlich genauso stark diesen Menschen Schutz bieten können. Und da bin ich auf jeden Fall guter Dinge jetzt.
Nahla Osman, wir haben viel über Syrien und die Schicksale von Geflüchteten und Exilanten gesprochen, auch über Ihre eigene deutsch-syrische Familie. Was machen Sie, um auch mal auf andere Gedanken zu kommen?
Ja, ich versuche viel Zeit, wenn ich diese Freizeit habe, dann mit meinen Kindern zu verbringen oder auch zu verreisen. Also wenn ich jetzt ein Gerichtsverfahren zum Beispiel in Hamburg habe, dann bleibe ich auch mal 2 Tage dort, um einfach nur mich zu erholen. Versuche Sport zu machen, bei uns in dem Wald zu joggen. Also das versuche ich, ja. Gelingt mir auch mittlerweile.
Dass Sie ein Familienmensch sind, ist, glaube ich, sehr deutlich geworden in dieser Stunde. Mich würde noch interessieren, welche Berufswünsche Ihre 3 Kinder haben.
Ja, also meine älteste Tochter möchte gerne Richterin werden, hat sie gesagt. Genau, bin ich mal gespannt. Ich habe ihr natürlich gesagt, dass das sehr lange dauert und ich hoffe, dass sie das durchzieht. Also es wäre ein schöner Beruf für sie. Die Fatima möchte gern in die Gerichtsmedizin und mein Sohn, der Hamza, der will Astronaut werden.
Und die unterstützen Sie alle gleichermaßen?
Auf jeden Fall.
Auch den Astronauten, ja?
Auch den Astronauten. Ich versuche ihm natürlich jetzt ein bisschen zu vermitteln, dass das sehr, sehr schwer wird und dass er sehr, sehr fleißig werden muss und versuche ihm auch so ein bisschen Alternativen zu verdeutlichen als Physiker. Aber er weiß schon, er geht an die TU nach Darmstadt und er wird das durchziehen.
Die Rechtsanwältin Nahle Osman hat ihren Weg auch durchgezogen und sich in dieser Stunde Zeit genommen, uns davon zu erzählen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Osman.
Ja, danke auch vielmals.